Also mein persönlicher Stammbaum, der reicht nicht allzu weit zurück, weil da einfach dann irgendwann auch Lücken in den Kirchenbüchern sind. Also ich komme mit meinem Familienstammbaum etwa so bis Mitte des 17. Jahrhunderts, also bis 1650 ungefähr. Und der Stammbaum des Lebens, das sind natürlich ganz, ganz andere Größenordnungen. Wir kommen dort zurück mit den frühesten Lebewesen ins Präkambrium. Da sind wir beim Alter von also zum Teil 3, 3,5 Milliarden Jahren, also bei den allerfrühesten Lebensformen. Und insofern haben wir dort einfach Größenskalen, die können wir mit normalen menschlichen Maßstäben gar nicht mehr ermessen.
Man kann bei diesen Pflanzen eigentlich nicht von Stamm sprechen. Spross oder Stängelchen wäre vielleicht besser. Aber sagen wir das mal, wir haben einen Stamm und dieser Stamm gabelt sich und diese Tochterstämme gabeln sich nochmals. Und das gibt natürlich das Bild eines Stammbaums wieder. Das ist die Wuchsform dieser Pflanzen, ein Stammbaum.
Vom Stammbaum der Pflanzen. Eine Sendung von Konrad Lindner.
Seit dem Darwin-Jahr 2009 steht er im Internet. Ein Stammbaum der Superlative. Ernst Haeckel, der die Arbeiten Darwins in Deutschland bekannt machte und zu einer speziellen Abstammungslehre ausbaute, würde staunen. War es doch Haeckel in Jena, der als erster Biologe die Vielfalt der bekannten Organismen in einen symbolischen Baum einzeichnete. Heute sorgen virtuelle Stammbäume im Internet für Aufmerksamkeit. Auch der Stuttgarter Stammbaum der Pflanzen ist ein solcher, der das Schauspiel der Evolution vor Augen führt. Projektleiter Günter Bechli vom Stuttgarter Naturkundemuseum zum Anliegen.
Es gibt ja weltweit Hunderte von Spezialisten, die vor allen Dingen mit modernen molekularen Methoden diesem Stammbaum des Lebens auf der Spur sind. Und dort haben wir zum einen natürlich unsere eigenen Ergebnisse mit einfließen lassen, zum anderen aber diese Hunderten von Veröffentlichungen aus aller Welt zusammengefasst, auch zum Teil bewertet. Es gibt ja zum Teil widersprüchliche Arbeiten, wo sich dann die Forscher nicht einig sind, wo man dann eine Auswahl treffen muss, was erscheint einem überzeugender, wo sind die Argumente besser. Das Ziel, was dahinter steckt, ist also, dass wir eine Art Referenz schaffen wollen, wo man vor allen Dingen für Studenten und auch interessierte Laien nachvollziehen kann, wo im Stammbaum des Lebens steckt jetzt irgendein Organismus, für den sich jemand interessiert. Ob das ein Hobbygärtner ist, der wissen will, wo steht die Rose im System, oder ein Aquarianer, der wissen will, wo steht der Zebrafisch im System. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Beim Blick in das Geäst des virtuellen Stammbaumes, der über den Computermonitor beweglich wie Bambus im Garten schwingt, kann jeder Neugierige zu Hause am Bildschirm von Verzweigung zu Verzweigung wandern. Man kann verfolgen, wie sich aus archaischen Einzellern die Lebewesen der Gegenwart entwickelt haben. Nicht nur die Herkunft von Mensch und Wirbeltier wird aufgezeigt, sondern auch der Werdegang der Blütenpflanzen. Zu ihnen gehören sowohl die über 100 Meter hohen Eukalyptusbäume als auch die nur einen Millimeter langen Zwergwasserlinsen. Anita Roth-Nebelsig vom Stuttgarter Naturkundemuseum am Löwentor interessiert sich für die Pflanzen vergangener Erdzeitalter. Die Kuratorin für Paläobotanik über den Stuttgarter Stammbaum.
Ja, dieser große Stammbaum, der ist deswegen so einzigartig, weil er alle Organismen umfasst, die wir hier auf der Erde haben. Und er schließt sogar solche, ja, man kann das fast nicht als Lebensform bezeichnen, er schließt sogar Viren mit ein. Und demgemäß geht dieser Stammbaum also sehr weit zurück. Er fängt praktisch an bei den ersten mikrobiellen Anfängen bis eben heute zu den hochorganisierten, komplexen Lebensformen, wie zum Beispiel den Menschen, aber auch den anderen Säugetieren. Er umfasst also sozusagen alle Organismen dieser Welt.
Heute Morgen um 9 hat sich die Erde aus kosmischem Schutt zusammengeklumpt. Und sie war erstmal wüst und leer. Etwa um 11:30 haben sich erste primitive Lebensformen gebildet: Bakterien, Pilze. Sie vegetieren vor sich hin und die Bakterien sorgen dafür, dass sich Sauerstoff in der Atmosphäre anreichert. Aber erstmal gab es noch gar keine Lebewesen, die mit diesem Sauerstoff etwas anfangen können. Aber noch den ganzen Nachmittag ist es bei diesen Kleinstlebewesen geblieben. Eigentlich richtig langweilig. Dann, vor 1,5 Stunden, so gegen 7:30, hat sich höheres Leben entwickelt. Und zwar ziemlich plötzlich. Organismen mit richtigen Skeletten in ganz vielen verschiedenen Formen. Aber erstmal bewegen sie sich nur im Meer. Um 7:45 werden die Kontinente grün. Die ersten Pflanzen haben das Festland erobert. Um 7:15 kommen die ersten Amphibien hinterhergekrochen. Vorhin, um 8:30, gab es einen großen Einbruch. 90% aller Tiere und Pflanzen sind plötzlich ausgestorben. Nur wenige haben überlebt. Kurz darauf sind die ersten Saurier erschienen. Vor 10 Minuten sind auch diese wieder ausgestorben und haben Platz gemacht, unter anderem für kleine Primaten, die sich in den Tropen tummeln. Einige von ihnen klettern durch die Bäume, richten sich langsam auf und verlieren ihren Schwanz. Und gerade eben erst vor einer Minute haben sich die Entwicklungslinien von Mensch und Schimpanse getrennt.
Um anschaulich darzustellen, wie einzelne Arten miteinander zusammenhängen, skizzierte Charles Darwin im Jahr 1837 den ersten Stammbaum in eines seiner Notizbücher. Während der englische Biologe nur wenige Verzweigungen eintrug, zeichnete sein deutscher Kollege Ernst Haeckel 3 Jahrzehnte später weit verzweigte Bäume aus den Urahnen der Pflanzen. Günter Bächli zieht ein Werk von Ernst Haeckel aus dem Bücherregal.
Da gibt es von 1866 einen Stammbaum der Pflanzen. Und wenn man sich diesen Stammbaum des Pflanzenreichs anschaut, den Haeckel geschaffen hat, da war er damals relativ mutig und hat sich einfach gestützt auf die Erkenntnisse der damals bestehenden vergleichenden Morphologie der Pflanzen. Darwin war da sehr viel vorsichtiger und hätte sich das noch nicht getraut, einen solchen Stammbaum der Pflanzen selber zu errichten. Aber wenn man sich diesen Stammbaum anschaut, dann ist er im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht. Wir haben hier an der Basis die Pilze. Die Pilze stehen tatsächlich außerhalb eigentlich des Pflanzenreichs. Wir wissen heute sogar, die Pilze sind näher mit den Tieren verwandt als mit den übrigen Pflanzen. Dann hat er völlig richtig hier ganz an der Basis die Characeen. Das ist eine Gruppe von Grünalgen, die wir auch heute als die Stammgruppe oder die nächstverwandte Gruppe zu den höheren Pflanzen betrachten. Und dann hat er die Moose ziemlich weit unten und dann kommen die Farnpflanzen als nächstes und dann kommen die Nacktsamer und dann kommen erst die Blütenpflanzen. Also das ist eigentlich genauso, wie wir heute den Stammbaum auch sehen. Die einzigen Unterschiede, das sind zum Beispiel innerhalb der Moose, die werden heute in verschiedene Gruppen aufgespalten, die nicht mehr einen Moosahn quasi haben, sondern die sukzessive näher mit den höheren Pflanzen verwandt sind. Aber im Großen und Ganzen ist diese Topologie, diese Ordnung des Stammbaumes richtig.
Der Stammbaum des Lebens beinhaltet mit seinen Haupt- und Nebenästen ein Wissensangebot über die Vielfalt der pflanzlichen und tierischen Organismen. Wer jedoch vor Ort hinter die Kulissen des Naturkundemuseums schaut, der entdeckt noch mehr. Die Pflanzen der Erde werden nicht nur grafisch in einem Stammbaum dargestellt, sondern sie werden auch in einem eigenen Herbarium dokumentiert. In einem großen Saal erblickt der Besucher Stahlschrank neben Stahlschrank, gefüllt mit gepressten und getrockneten Pflanzen. Der Botaniker Mike Tiff zu den Schätzen, die im Naturkundemuseum aufbewahrt werden.
Wir sind jetzt im Obergeschoss des Herbars, des Naturkundemuseums in Stuttgart. Das ist eine Sammlung mit 1 Million getrockneter Pflanzen, von denen ungefähr 600.000 auf die höheren Pflanzen, sprich auf die Farn- und Blütenpflanzen, entfallen. Und die Pflanzen sind hier in Schränken geordnet. Wir können uns das gleich angucken. Die sind getrocknet, gepresst, aufgeklebt und etikettiert.
Im Herbarium befindet sich auch eine Pflanze, die noch aus dem sogenannten goldenen Zeitalter der Botanik stammt. Das war die Zeit von Carl von Linné, der die Grundlagen der botanischen und zoologischen Bestimmungslehre schuf. Im 18. Jahrhundert wurden die Kontinente der Erde von vielen Forschungsreisenden, darunter die Mitstreiter des schwedischen Arztes und Botanikers Carl von Linné, nach neuen Arten durchforscht.
So, in diesem Schrank befinden sich Belege, die von Herrn Alexander Wilhelm Martini gesammelt wurde. Das war ein Begleiter von Gmelin auf der Sibirienreise. Diese Tour wurde von 1740 bis 1743 unternommen. Ich suche jetzt mal eine Art aus, von der es relativ wahrscheinlich ist, dass Linné diese auch gesehen hat. Man sieht dann auch die Artnamen auf dem äußeren Umschlag geschrieben. Hier ist er auch schon. Und zwar, wir klappen jetzt mal diesen Bogen auf. Hier haben wir jetzt einen Beleg, der vermutlich im Juni 1741 gesammelt wurde. Und wie Sie sehen, die grüne Farbe ist in der Tat noch relativ gut erhalten. Also es sieht sehr frisch aus, was im Prinzip auch belegt, indem man Pflanzen einfach nur trocknet. Und sie sind sicherlich Jahrhunderte, Jahrtausende haltbar.
Im Unterschied zur Artenliste des Herbariums in Stuttgart sind in dem Stammbaum des Naturkundemuseums auch Pflanzen aufgeführt, die vor vielen Jahrmillionen lebten und die längst ausgestorben sind. Die frühen Landpflanzen, mit denen sich Anita Roth-Nebelsig beschäftigt, sind zwar im virtuellen Stammbaum verzeichnet, aber im Herbarium des Naturkundemuseums sind sie aus gutem Grund nicht zu finden.
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man ehrlich ist, wie die allerersten Landpflanzen aussahen, das weiß man gar nicht. Man findet in Sedimenten des Ordoviziums, also vor ca. 470 Millionen Jahren, da findet man so kleine Restchen, nicht? Also Sporen, so kleine Häutchen und kleine Röhrchen. Und da geht man davon aus, dass das bereits pflanzlichen Organismen gehörte, die eben auf dem Lande lebten. Aber man hat dazu eben die Pflanzen nicht. Und die ersten richtig dokumentierten Pflanzen, also sogenannte Makrofossilien, die stammen aus dem Silur, das ist also circa vor 420 Millionen Jahre. Und mit dieser Art von Pflanzen, die also damals lebte, damit haben wir uns eine Zeit lang sehr intensiv befasst.
Die ersten grünen Landbewohner waren merkwürdige Pflanzen. Sie entwickelten bereits Stängelchen und einige Verzweigungen, aber über Blätter oder Nadeln, wie wir sie von der Buche oder von der Kiefer kennen, verfügten diese Urpflanzen noch nicht. Die uns vertrauten Stämme der Eichen, die Halme der Quecke und erst recht die Blüten der Orchideen sind hochkomplexe Erfindungen in der Geschichte der Natur, die es zu Zeiten der ersten Landpflanzen noch gar nicht gab. Über dem Schreibtisch der Botanikerin Anita Roth-Nebelsig hängt das Aquarell einer grünen Landschaft.
Jetzt habe ich gerade zufällig hier ein Bild, das hat mir eine Tübinger Künstlerin gemalt. Und das ist eine Landschaft des unteren Devons, aber es könnte auch eine Landschaft des oberen Silurs sein, also circa 400 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Und was man hier sieht, man sieht da so eine Flusslandschaft. Es sieht aus wie so eine Marschlandschaft, wie eine heutige. Man sieht also so ein bisschen so eine Art von Gestrüpp. Und also eine sehr kurze Vegetation. Es gibt keine Bäume, es gibt keine Sträucher. Von der Ferne sieht es aus, als ob es Gras wäre, aber es gab damals noch keine Gräser. Und was man also sieht, ist, dass die erste Vegetation, die also das Land bedeckte, dass das also sehr kleine Pflanzen waren. Ich habe ja auch mal so eine Ausschnittzeichnung von zwei Gattungen, die damals existierten, oder von zwei Arten. Das sind relativ kurze Pflanzen ohne Blätter, die sich gabelig verzweigten und maximal Kniehöhe erreichten.
Bei der Ausschnittszeichnung handelt es sich um die Gattungen Rhynia und Aglaophyton, die in der Wissenschaft als rhyniophytische Pflanzen zusammengefasst werden. Der Name leitet sich von der Fundstelle in Schottland ab, dem unter Paläobotanikern berühmten Rhynie Chert nahe Aberdeen, wo sich eine uralte Vegetation fossil erhalten hat. Im Mikroskop, das Anita Roth-Nebelsig auf dem Tisch stehen hat, befindet sich ein Rhynia-Präparat, ein Querschnitt der Uraltpflanze. Der Betrachter entdeckt konzentrische Kreise und im Zentrum sieht er einen dunklen Fleck.
Das zentrale Dunkle, das ist das Wasserleitsystem, das Leitbündel. Draußen herum, der hellere Kreis sozusagen, das ist das Grundgewebe oder Parenchym. Außen herum der äußerste konzentrische Kreis, das ist das Abschlussgewebe, die Epidermis. Mehr war in diesen Pflanzen nicht drin. Die waren also sehr einfach gebaut und die haben tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit, wenn man zum Beispiel heute größere, stabile Laubmoose querschneidet, zum Beispiel in Polytrichum, da bekommt man ähnliche Strukturen.
Um den schwierigen Schritt zum Landleben erfolgreich zu bewältigen, mussten die Pflanzen Verfahren entwickeln, die es ihnen ermöglichten, fern des Wassers zu überleben.
Ja, sie haben also geschafft, ohne, ich sag mal, anständiges Wurzelsystem. Sie hatten nur ganz schwache Systeme, mit denen sie also aus dem Boden Wasser aufnehmen konnten. Das nennt man Rhizoide. Sie haben es also geschafft, mit relativ schwachem Wurzelsystem und einer sehr einfachen inneren Bau, ohne Blätter haben sie es geschafft, wirklich viel Biomasse zu produzieren, das Land zu besiedeln. Das heißt, sie waren perfekt abgestimmt auf die damalige Umwelt, die ihr sozusagen in Kooperation erlaubte, eben das Land in dieser Weise zu besiedeln, mit dieser an sich für heutige Pflanzen eigentlich kümmerlichen Ausstattung.
Durchwandert Günter Bechli seinen Stammbaum am Bildschirm, von den Ursprüngen her in die Richtung der späten Blütenpflanzen, dann führt der Weg an den frühen Gewächsen vorbei, die auf dem Aquarell im Arbeitszimmer von Anita Roth-Nebelsig zu bewundern sind.
Gut, also wir müssten jetzt hier an diesem Stammbaum, um zu den Pflanzen zu gelangen, zunächst einmal zu den Bakterien, an den Bakterien vorbei, zu den zellkernhaltigen Lebewesen, den sogenannten Eukaryonten, dann in eine Gruppe, die gekennzeichnet ist dadurch, dass sie zwei Geißeln besitzt im Ursprungszustand, also alles noch Einzeller. Von denen stammt dann eine Gruppe ab, zu denen zum einen die Rotalgen gehören, zum anderen dann die grünen Pflanzen, natürlich zunächst einmal mit einer ganzen Reihe von grünen Algengruppen. Das sind zum Teil auch einzellige Formen, aber auch mehrzellige Formen. Und wenn wir uns durch diese verschiedenen grünen Algengruppen durchhangeln, dann kommt man irgendwann hier zu den höheren Pflanzen, zu den sogenannten Embryophyten. Und ganz an der Basis haben wir dann hier schon die verschiedenen Moosgruppen, nämlich also die Laubmoose, die Lebermoose und die Hornmoose. Und wenn wir dann noch ein Stückchen weitergehen, dann kommen zum Teil ausgestorbene Pflanzengruppen wie die Rhynchophyten. Rhynia, das ist eine Gruppe aus dem Devon, etwa 400 Millionen Jahre alt, die auch mit zu den ganz frühen Landpflanzen gehört.
Weil sie ausgestorben sind, befinden sich im Herbarium des Naturkundemuseums keine blattlosen Rhynchophyten. In den Stahlschränken werden aber andere Pflanzen aufbewahrt, die einen Blick in die Epoche der Erdgeschichte ermöglichen, in der von den ersten Organismen ein Lebensraum außerhalb des Meeres erobert wurde. Seit seinem Studium bei dem Botaniker und Mykologen Franz Oberwinkler in Tübingen beschäftigt sich Martin Nebel mit den Pionieren des Landgangs, die nur auf den ersten Blick unscheinbar aussehen. Seine Passion sind die Lebermoose.
Zum einen hat sich herausgestellt inzwischen, dass die Lebermoose die ältesten echten Landpflanzen sind. Also die Pflanzen, die zum ersten Mal sich richtig an das Landleben angepasst haben. Dort haben vor allem molekulare Forschungen, Stammbäume, die aus molekularen Forschungen hervorgegangen sind, haben das eindeutig belegt. Also die Lebermoose, die sich von den Grünalgen herleiten, haben als erste richtig das Land erobert. Und das Interessante an den Lebermoosen, was mich dann so begeistert hat, ist, dass sie eine Symbiose, eine sehr enge Zusammenleben mit den Pilzen eingegangen sind. Und wir vermuten oder wir können heute mit einigermaßen Sicherheit sagen, dass die Pilze es waren, die den Lebermoosen sozusagen den Sprung an Land ermöglicht, vielleicht auch nur erleichtert haben. Und diese Symbiose zwischen diesen beiden Organismen, wieso tun sich zwei Organismen zusammen, kooperieren miteinander, diese Frage hat mich besonders stark angerührt und das ist heute mein Forschungsgebiet.
Am intensivsten hat sich Martin Nebel mit den sogenannten O-Nerv-Moosen beschäftigt. Moose haben keine wirklichen Nerven, aber viele Moose besitzen eine Verdickung oder Verstärkung im Pflanzenkörper, die bei den O-Nerv-Moosen eben fehlt. Im tropischen Bergregenwald in Südamerika entdeckte Martin Nebel sogar zwei neue Arten dieser besonderen Moose. Für die gesamte Familie der O-Nerv-Moose erarbeitete er aber auch einen Stammbaum. Der Botaniker begibt sich zum einschlägigen Stahlschrank im Herbarium.
Das ist also jetzt der Beleg von Lobatric ricardia verdornioides. Heute sind es immer mehrere Autoren. Verdornioides, Nebel, Preußing, Schäfer, Verwimp und Quandt. Und das haben wir eben in Südamerika, in den Paramos, bei etwa über 4000 Meter, damit das höchste Vorkommen dieser Gattung, gefunden, zusammen mit dem Kollegen Markus Preußing, am Rande von kleinen Seen und von kleinen Bächen. Und so unscheinbar sieht das Ganze aus.
Zu sehen ist ein kleines grünliches Moospolster. Die Gattung Lobati ricardia vertieft nicht nur das Wissen über die Vielfalt der heutigen Moose, sondern sie lässt auch Rückschlüsse zu, um noch tiefer in die Stammesgeschichte der Pflanzen zu schauen.
Dieses Moos zeigt uns, dass der Schwerpunkt der Verbreitung vieler Moose in der Südhemisphäre liegt. Und wir führen das darauf zurück, dass die Entwicklung der ersten Moose oder die Hauptentwicklung auf dem Gondwana-Kontinent stattgefunden hat und wir deshalb heute noch diesen Schwerpunkt der Verbreitung auf der Südhalbkugel beobachten können. Und dieses Moos, was wir jetzt hier gefunden haben, hat eine Verbindung zu der Verbreitung in Südostasien und Neuseeland und genau dort können wir eben sehr viele von diesen sehr, sehr alten Moosen noch finden. Und deshalb ist es heute noch ein Relikt dieser ursprünglichen Entwicklungszentrum vor vielen Millionen Jahren.
Nachdem das Festland der Erde von Laubmoosen und von Rhyniophyten begrünt worden war, hörte das Schauspiel der Evolution nicht auf. Wie sich der Fluss des Lebens innerhalb der Landpflanzen verzweigte, skizziert Günter Bächli am großen Stammbaum.
Und dann haben wir an der Basis dann auch die Bärlappgewächse natürlich und auf der anderen Seite dann die Farnpflanzen. Und wenn wir dann an den Farnen vorbeikommen, kommen wir dann auch zu den Farnen. Übrigens werden inzwischen auch die Schachtelhalmgewächse gezählt. Die sind subordiniert, also untergeordnet innerhalb des Stammbaums der Farne. Und dann kommen wir hier zu den Spermatophyten, also den noch höher entwickelten Pflanzen, die sich zum einen aufspalten dann in die Gruppe der Nacktsamer, zu denen also der Ginkgo gehört oder die verschiedenen Nadelbaumgewächse. Und auf der anderen Seite dann der Stammbaum, der Richtung geht der Blütenpflanzen. Da haben wir eine ganze Reihe fossiler Formen und dann die modernen Blütenpflanzen. Da an der Basis eine Gattung Amborella. Das hat sich molekular, aber auch anatomisch herausgestellt als die ursprünglichste heute lebende Blütenpflanze. Das ist eine Reliktgattung, die wir auf Neukaledonien finden. Und dann steht als nächstes an der Basis stehen dann die Seerosengewächse und dann kommen wieder eine ganze Reihe Gruppen, die man so allgemein eher nicht kennt. Die Magnolien auch eher an der Basis, die einkeimblättrigen Pflanzen dann und dann kommen wir zu den höheren Blütenpflanzen, also zu denen dann zum Beispiel auch die Rosen gehören.
Den Großteil der Pflanzen unserer Erde machen die bedeckt samigen Blütenpflanzen aus. Linden im Wald, Weizen auf dem Feld, Geranien im Blumenkasten, Wasserlinsen auf dem Teich, Schwertlilien am Ufer, Seegras im Meer und Kakteen in der Wüste. Wo immer man ist, sind auch Blütenpflanzen anzutreffen. Geht Mike Tiff durch das Herbarium, macht er hin und wieder vor einem Schrank Halt, in dem Pflanzen der Familie der Rachenblütler aufbewahrt werden. Das sind überwiegend krautige und verholzende Pflanzen, zu denen auch der Fingerhut gehört.
Die Gattung, mit der ich gearbeitet habe, heißt Campylanthus. Hier haben wir sie auch schon. Dafür gibt es keinen deutschen Namen. Aber hier sehen Sie zum Beispiel, die wurde von Professor Kull aus Stuttgart auf Teneriffa gesammelt. Das ist ein Strauch, der bis 2 Meter hoch wird. Da haben wir einen kleinen Ast sozusagen, der getrocknet wurde, gepresst wurde. Und hier sehen wir noch die Blätter und die Früchte, die sich daran befinden.
Der Strauch kommt nicht nur im Westen auf den Kanaren und den Kapverdischen Inseln vor, sondern auch in Ostafrika und bis nach Pakistan. Die Gattung Campylanthus untergliedert sich in 18 Arten. In der Botanik wurde schon lange darüber gestritten, was zu ihrer Aufspaltung führte. Die einen postulierten, dass ein klimatischer Wandel die Ursache der Verzweigungen bildete, und die anderen vermuteten, dass es erst durch Samentransport zu einer Ausbreitung und dann zu einer lokalen Anpassung kam.
Wir haben den Stammbaum rekonstruiert mittels DNA-Sequenzen, die wir von den einzelnen Arten miteinander verglichen haben. Und dabei hat sich gezeigt, dass die westlichen Arten, die sozusagen im Atlantik vorkommen, auf den Kanaren und auf den Kapverdischen Inseln, sind nächst zueinander verwandt. Und die bilden eine Linie und die nächste verwandte Gruppe dazu sind die ganzen östlichen aus Arabien, Ostafrika.
Damit gelang der Nachweis, sicher nicht bei allen Verzweigungen, aber bei der grundlegenden Aufspaltung des Stammbaums der Gattung Campylanthus hatte ein kräftiger Klimawandel seine Hand im Spiel. Mike Tiff zum Ergebnis der Gen- und Verwandtschaftsanalyse.
Die Arten innerhalb der Gattung Campylanthus sind letzten Endes vermutlich durch verschiedene Modi entstanden. Allerdings ist es so, dass die Grundlinie, also die basale Abspaltung, man kann also im Prinzip sagen, die älteste Aufspaltung, die geht vermutlich auf einen Klimawandel in Nordafrika zurück, nämlich der Austrocknung, die nachher zur Sahara führte. Innerhalb der arabischen, ostafrikanischen Gruppen, da haben wir wahrscheinlich wieder andere Aufspaltungsmuster, dass eventuell auch einzelne Samen transferiert wurden, die nachher getrennt wurden von ihren Mutterpopulationen im Laufe der Zeit, sich dann eigens entwickelten.
Der Paläontologe Günter Bächli ist kein Botaniker, sondern Zoologe. Er beschäftigt sich zum Beispiel mit Libellen, die vor etwa 150 Millionen Jahren in einer Zeit lebten, in der es noch Dinosaurier gab. Doch Günter Bächli und seine Kollegen halten es wie die Großen der Biologie. Sie schauen über den Tellerrand ihrer jeweiligen Spezialgebiete hinaus, weil sie der Fluss des Lebens in seiner Vielfalt interessiert.
Alle, die mitarbeiten an diesem Stammbaum, sind Leute, die sich schon immer interessiert haben für Stammesgeschichte. Und bei uns ist es so ein bisschen ein berufliches Steckenpferd quasi, den Stammbaum des Lebens zu entschlüsseln und auch von anderen Kollegen alle Ergebnisse zusammenzufassen.
Der virtuelle Stammbaum aus Stuttgart ist ein Angebot zum Stöbern und zum Schauen. In ihm steckt Wissen. Er regt dazu an, nicht nur uns selbst, sondern auch die Blumen im Garten, die Unkräuter am Wegesrand und die Baumwipfel im Wald jeweils als etwas Besonderes zu sehen. Wie die Pflanzen um uns herum tragen aber auch wir Menschen von Person zu Person einen Stammbaum des Lebens in uns, der vor Urzeiten auf der Erde zu wachsen begann.
Ja, wir tragen ihn eigentlich in uns von den ersten Anfängen an bis zu den jüngsten Vorfahren, den Cro-Magnon-Menschen. Also wir tragen 4 Milliarden Jahre Entwicklungsgeschichte in unseren Körpern.
In den ersten 20 Sekunden passiert ziemlich wenig. Der Urmensch lebt wohl in offenen Wäldern und ernährt sich vorwiegend vegetarisch. Langsam lichtet sich der Wald zur Savanne. Warten wir noch etwas. Jetzt, nach etwa 20 Sekunden, richtet sich der Frühmensch allmählich auf, wird zum Fleischfresser und geht auf zwei Beinen. Nun nutzt er seine Hände, um Steinbrocken zu behauen, wenn auch sehr grob. Das Gehirn wächst. 40 Sekunden später. Der Mensch wird zum Gruppenwesen. Aus den grob behauenen Steinbrocken werden professionell gefertigte Faustkeile. Der Mensch lernt mit dem Mund und seiner Stimme eine Vielfalt von Lauten hervorzubringen. Eine richtige Sprache ist das aber noch nicht. Stopp! Wir befinden uns in der 60. Sekunde und diese letzte Sekunde in unserer 12-stündigen Evolution müssen wir etwas strecken. Es passiert einfach zu viel. In dieser allerletzten Sekunde wird der Mensch zum Kulturwesen. Er variiert seine Werkzeuge, er findet immer neue, er findet Schmuck und Kunst, malt Bilder, macht Musik, denkt über den Tod nach, entdeckt die Landwirtschaft, er findet die Schrift, Großreiche entstehen und zerfallen, der technische Fortschritt blüht. Elektrizität ersetzt Muskelkraft und der Mensch beginnt, seine eigene Geschichte zu verstehen.